So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit einem Special Guest, mit einer weiten Anreise vom Stefan, und zwar der Stefan Witthüser. Wobei, weißt du was, du kannst dich doch direkt gerne selber vorstellen. Wir waren gerade schon nochmal gemeinsam etwas essen und haben schon so viele spannende Themen aufgerissen. Ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr, sehr spannender Podcast. Wir werden ganz viele sehr interessante Themen anschneiden, wie ein klassisches Mittelstandsunternehmen überhaupt den Weg in den E-Commerce, bis hin zu einem D2C-Handel eigentlich gehen kann, und werden da eigentlich wahrscheinlich, nehme ich mal an, alle Aspekte einmal aufreißen und uns einmal anschauen. Aber lass uns doch erstmal mit dir beginnen, mit dir als Person, und dann gucken wir uns ein bisschen noch das Unternehmen an, wo du heute bist. Aber gerne erstmal das Wort an dich. Schön, dass du da bist.
Danke, Moritz. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, und freue mich ja jetzt auch auf einen guten Austausch. Ganz kurz zu mir. Stefan Witthüser, ich bin 43 Jahre alt und ich würde mal sagen, schon in gewissem Maße ein E-Commerce-Veteran.
Verdammt, das wollte ich unbedingt nur zum Start sagen. Scheiße. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob es ein Rekord ist bei uns im Podcast, aber mittlerweile fast 20 Jahre im E-Commerce. Und auch fast 20 Jahre eigentlich im Thema Amazon unterwegs. 2002, 2004, sowas damals mit Abus.
Richtig.
Das Amazon-Geschäft eröffnet, also ein echter Veteran. Also ich glaube, das kann man dick und fett unterstreichen, dass ich unterbrochen habe, aber das musste ich kurz noch mit reinwerfen.
Ja, das alles gut. Also so eitel bin ich da auch nicht. Das passt schon. Nein, jetzt hast du mir schon ein bisschen vorweggenommen. In der Tat habe ich bei Abus meinen Werdegang begonnen und habe dort halt einfach 18,5 Jahre jegliche E-Commerce-Geschicke entwickelt. Aber man muss dazu sagen, für den Bereich Sport, Abus ist getrennt nach Kategorien. Das ist also einmal Haussicherheit, klassische Vorhangschlösser, Türschlösser, Fensterschlösser.
Habe ich heute auch gelernt.
Ja. Und da gibt es den Bereich mobile Sicherheit, da geht es um Fahrradschlösser, Motorradschlösser, Fahrradhelme, alles, wo es irgendwie um Freizeitprodukte geht, Sport. Ja, und in dem Bereich war ich tätig, und wir waren in der Tat Anfang der Nullerjahre der erste Markenhersteller, der mit Amazon direkt zusammengearbeitet hat im Radsportbereich. Im Radsportbereich. Das war natürlich fantastisch, muss ich sagen. Und so begann mein Werdegang quasi. Der war immer sehr eng mit Amazon verknüpft, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast. Ich bin dann 2019 zu Glaskoch gewechselt, zum Unternehmen Glaskoch. Kennt man besser unter der Marke Leonardo, also den Gläsern. Ja. Wir haben vor uns hier IKEA-Gläser stehen. Sowas Ähnliches hatte Glaskoch auch. Nein, alles gut. Da ging es natürlich auch wieder nur um Amazon, und mittlerweile bin ich bei Dornbracht tätig. Dornbracht ist wahrscheinlich keine Marke, die so global bekannt ist oder so massentauglich ist wie Leonardo oder Abus, weil Dornbracht halt als Zielgruppe eher Luxus und Premium hat. Und Dornbracht produziert Luxusarmaturen, das heißt, ich darf das so eigentlich gar nicht sagen, aber Wasserhähne. Ja, das ist bei uns immer Sakrileg, Wasserhähne.
Wieso, was sagt man dann bei euch?
Armatur. Ah, okay. Ja, Armatur, das musste ich auch erstmal mühsam lernen.
Okay.
Und er spezialisiert auf Veredelung, das heißt vergoldet, platiniert. Also das wird alles in der Galvanik in Iserlohn wirklich beschichtet. Mittlerweile auch in der PVD-Anlage.
Also am eigenen Unternehmensstandard. Das ist in Iserlohn sitzt Dornbracht.
Genau, Dornbracht sitzt in Iserlohn, richtig. Ja. Und dort wird auch wirklich das Produkt produziert. Das bedeutet, eine Armatur ist ein Guss oder ist aus Messingguss gefertigt ursprünglich. Oder das ist so der Rohkörper. Und der kommt von einer anderen Straßenseite. Den produziert Dornbracht nicht selber, den kaufen sie ein, aber von der Gießerei gegenüber. Mhm. Und der Rest wird dann vor Ort auf der anderen Straßenseite gemacht, bei uns im Werk. Und wie ich schon sagte, galvanisiert, das ist unsere Spezialität. Ist teilweise so absurd, dass in manchen Becken dann auch Materialwert von 300.000 Euro schwimmt. Also wirklich Gold, Platin. Das ist unser Geschäft im Endeffekt. Und das ist auch das, was natürlich sehr reizvoll war für mich. Ich kam, habe vorher nur im Konsumgüterbereich gearbeitet im Endeffekt. Gerade bei Leonardo auch eher Niedrigpreis-Level. Mhm. Und das war einfach nochmal eine andere Perspektive. Ja. Also, um nochmal zusammenzufassen, 18,5 Jahre Abus. Dort habe ich das gesamte E-Commerce-Geschäft für den mobilen Sicherheitsbereich aufgebaut, der natürlich vor allem im Fokus aus Amazon bestand, muss man ganz klar sagen, war damals auch der größte Wachstumstreiber, habe aber dort auch viel mit anderen Partnern gearbeitet, habe mit Otto viel gemacht, auch die Transformation vom Katalogversender zum Onliner mitgenommen bei Otto, das war auch sehr spannend, vor allem wenn man die Leute da erlebt hat, die damit auch gar nicht so gut klarkamen teilweise.
Da muss ich, kann ich kurz eine coole Story erzählen. Wir haben einen Consultant-Coach bei uns in der Company, der Rhetorik-Schulungen und nehmen wir einfach mal das kurz als Überbegriff, das bei uns macht, auch ein bisschen so Teambuilding-Maßnahmen und so weiter und so fort. Und der hat tatsächlich unter anderem, war er bestimmt nicht der Einzige, aber unter anderem tatsächlich Otto auch begleitet in dieser Transformation. Erzählt er immer mal wieder ein bisschen so, bloatet ab und zu mal ein bisschen aus einem Nähkästchen und erzählt, wie das da quasi war für die Leute, dass man die alle mitnimmt und so weiter und so fort. Ich glaube, das war nicht ganz so einfach. Aber fairerweise muss man sagen, haben sie sehr gut hinbekommen.
Ich muss auch sagen, das hatte in meinen Augen auch zu dem Zeitpunkt alles Hand und Fuß. Ja. Also wir hatten da sehr gute Ansprechpartner. Es war nur teilweise vom Gedankensprung her krass, wenn man viel mit Amazon macht.
Ja.
Und Amazon ist Amazon. Ich meine, Amazon ist sehr speziell und Otto ist halt deutsch. Das ist eine komplett andere Denke.
Eine geile Beschreibung.
Und ja, es ist alleine bezogen auf die Geschwindigkeit schon ein Unterschied gewesen. Ja. Amazon ist extrem dynamisch. Da passiert immer irgendwas. Und bei Otto war es alles sehr planbar, sehr konstant, aber auch teilweise sehr amtlich. Also man musste auch viel mehr Aufwand für die Prozesse betreiben. Ja. Nichtsdestotrotz auch ein spannendes Thema gewesen. Oder ist immer noch ein spannendes Thema.
Aber dann im Vendo damals, oder?
Ja, ja klar, da gab es noch gar keinen Seller. Also als ich das gemacht habe damals, gab es keinen Marktplatz. Ja, zu Abos-Zeiten, ne? Bei Glaskoch war Otto nicht in meinem Zuständigkeitsbereich, da war vor allem Amazon mein Thema. Okay. Warum ich bei Glaskoch halt angefangen habe, das war einerseits die Herausforderung, die mich getrieben hat. Mhm. Dort war es so, dass man sich neu ausrichten wollte im E-Commerce. Mhm. Und gerade mit Amazon es Herausforderungen gab und ich durch einen spontanen Zufall quasi dieser Stelle gewahr wurde, durch ein bisschen Vitamin B, was eigentlich heißt, dass wir uns einfach nur kurz, es gab ein Telefonat mit einem Branchenpartner, einfach auch nur klassischer Austausch zum Thema Amazon und dann kam halt raus, ja, ich wechsle übrigens und da meinte ich so, ach ja, hätte auch mal Lust, was Neues zu sehen, dann sagte sie, ja, okay, wir suchen noch. Ja. Und dann hat sie den Business Case kurz erklärt, was sie vorhaben und was die Probleme sind. Ja, und dann habe ich gesagt, das passt, das machen wir. Und dazu muss man sagen, dass als ich 2019 bei Glaskoch angefangen habe, also Leonardo, ne, muss man immer ein bisschen, Glaskoch kennt nämlich keiner den Unternehmensnamen, also es ist
wirklich
Leonardo.
Ging mir am Anfang auch so, fairerweise.
Als ich dort angefangen habe, war wirklich, man hatte im Vorfeld alle Verträge mit Amazon aufgekündigt.
Ja.
Weil man der Meinung war, wir sind nicht mehr profitabel, wir müssen uns neu aufstellen und wir fahren dann alles neu.
Wichtig, im Vendor
als Zusatz. Im Vendor, genau, im Vendor, das ist wichtig. War keine gute Idee, muss man sagen, weil natürlich die Umsatzgröße, die Amazon im Vendor-Bereich hatte zum Zeitpunkt, sehr groß war und auch elementar wichtig für die für den Gesamtumsatz des Unternehmens. Ja, und der war auf einmal weg und Amazon hatte gar keine Lust mehr zu verhandeln, weil die Umsatzgröße nicht in dem Bereich war, wo man für Amazon sehr interessant war.
Muss also man für auch Glaskoch sehr machen. Groß, für Amazon nicht ausreichend.
Richtig. Ne, also zu der Zeit war, glaube ich, die magische Grenze für einen Vendor-Manager bei 7,5 Millionen Umsatz. Mhm. Da war man zu dem Zeitpunkt ja dann logischerweise nicht mehr, weil man die Verträge gekündigt hatte und Amazon auch aufgrund des in ihren Augen nicht partnerschaftlichen Verhaltens, wegen der Kündigung der Verträge, auch keine Lust hatte.
Ja.
So, wir sind dann also Klinkenputzen gefahren und mussten das ganze Business wieder reaktivieren, was uns dann auch zum Glück gelungen ist, muss ich sagen. Ja, und nach 3,5 Jahren hatte ich dann einen spannenden Anruf auf einmal mit einem ebenfalls sehr interessanten Business Case. Und zwar bei Dormacht ging es darum, dass man eine E-Commerce-Strategie brauchte selber aber die Kompetenzen dafür nicht in-house sah und deswegen jemanden gesucht hat, der das Thema entwickelt. Mhm. Ja, und dann habe ich zum 1.10. letzten Jahres bei Dormacht angefangen, um genau das zu leisten. Man muss sagen, Dormacht, Wasserhähne oder Armaturen, Luxus halt ist natürlich das Thema Nummer eins, klar. Nichtsdestotrotz ist auch diese Branche sanitär von der E-Commerce-Transformation betroffen. Das heißt, auch wenn die Branche recht konservativ ist und teilweise auch wirklich ein bisschen altbacken, merken die natürlich auch die Veränderungen. Das ist gar keine Frage. Eine große Herausforderung für mich ist momentan, dass wir dreistufig organisiert sind. Das heißt, über den Großhandel die Ware in den Markt bringen. Mhm. Der Großhandel hat zwei Funktionen. Einerseits die Ausstellungsfunktion. Das bedeutet, der Großhandel stellt die Ausstellung, man kennt das, diese Bäderausstellungen, wo der Kunde halt wirklich die Produkte live erleben kann. Ja. Idealerweise auch in so einem Setting wie im Möbelhaus.
Ja.
Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist, dass der Großhandel natürlich die Installateure versorgt mit Ware. So, der Großhandel ist also quasi unser Vertriebspartner, der die Produkte weiter in den Markt bringt und auch uns als Marke quasi präsentiert. Also unser Schaufenster.
Doppelfunktion im
Richtig. Nächsten Teil. Und das macht das ganze Thema natürlich nicht ganz einfach. Ja, jetzt sind wir da auf schon ein bisschen abgeschweift
zwischen
schon, der Vorstellung, aber naja.
Du, ich habe gedacht, das ist schon sehr interessant. Ich gehe gerne, ich habe mir schon 3-4 Fragen parallel nochmal zusätzlich aufgeschrieben, okay. Aber lass uns da gerne kurz drin bleiben. Ich glaube, sehr interessant, um direkt die aktuelle Situation irgendwo zu verstehen oder nachvollziehen zu können.
Ja, Herr Dornbach. Also,
ich glaube, das ist schon ganz interessant. Also im Prinzip diese Wie nennst du es? Dreifachstruktur?
Dreistufiger
Vertrieb. Dreistufiger Vertrieb. Also im Prinzip, wir haben einmal Dornbracht, dann haben wir den Großhändler. Genau. Und die dritte Stufe ist die welche?
Der Installateur. Nicht der Endkunde, das sollte man dazu sagen. Genau. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Draht zum Endkunden, weil wir kein direktes Geschäft haben.
Ja.
Was übrigens in der Branche üblich ist. Es gibt einige Player, die im E-Commerce aktiv sind, gerade die großen Namen sind da durchaus präsent, aber es gibt keinen, der massiv D2C betreibt.
Ja.
So, das sollte man dazu sagen, deswegen, das war das, was ich meinte mit die Branche ist ein bisschen altbacken teilweise. Das mit der Dreistufigkeit haben auch andere Branchen schon hinter sich, muss man jetzt auch sagen. Also Elektrobranche ist ein gutes Beispiel, die war vor einigen Jahren auch noch komplett dreistufig, sodass die heutigen Experts oder Euronics Häuser, die wurden auch über den Großhandel bedient. Jetzt mal als Beispiel.
Ja, okay.
Die haben das aber schon hinter sich. Wie wir ja alle wissen, gab es dort schon eine massive Transformation. Deswegen muss man diese Gefahr auch immer in der Sanitärbranche im Hinterkopf behalten. Ich bin immer jemand, der sagt, lernt von anderen Branchen.
Ja, voll.
Weil wenn eine Branche so eine Transformation schon hinter sich hat, dann ist das immer ein gutes Beispiel, um Gefahren zu erkennen, aber auch Chancen zu sehen.
Ich wollte gerade sagen, danke, ich wollte gerade fragen, siehst du da wirklich eine Gefahr? Natürlich kann es eine Gefahr sein, aber es kann, auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch eine mega Chance sein. Und ich glaube, Frage an dich, wie realistisch schätzt du es ein, dass das am Ende des Tages eintreten wird, dass es am Ende des Tages von einem dreistufigen auf ein zweistufiges Modell wahrscheinlich de facto nicht komplett reduziert wird, weil das wird hier sehr unwahrscheinlich passieren aufgrund von den Sanitärbetrieben, die brauchen ja nach wie vor, oder?
Richtig, irgendeiner muss die Produkte verbauen. Also wir müssen differenzieren zwischen dem, ich sage mal, dem DIY-Faktor. Auch das ist so ein Begriff, der nicht gerne gehört ist in der Branche, weil DIY immer mit Baumarkt bezogen wird, ist aber nicht so. Mhm. Es geht um Montagefähigkeit. So, und ich habe in meinem Portfolio als Sanitärhersteller, um das jetzt hier mal ein bisschen allgemeiner zu halten, habe ich generell verschiedene Produkte verschiedener Montagekomplexitäten. Eine Armatur für die Küche zum Beispiel, also so ein typischer Küchenwasserhahn, den kann, ich würde mal sagen, jeder Laie montieren.
Ich würde gerade sagen, das wäre sogar noch mein Segment.
Ja, ich glaube, du schaffst es also auch noch, so einen Waschtisch, also ein Waschbecken, eine Waschbeckenarmatur zu montieren. Das ist kein Problem.
Nee, mit Anleitung.
Gefährlich wird's mit,
mit YouTube.
Da kann man nicht viel falsch machen, glaube ich.
Macht es, ganz kurz so ein Mini-Exkurs, macht das Thema, also Content-Marketing, YouTube oder ähnliches, macht es zum Beispiel ein Dornbach?
Nein, das hat verschiedene Gründe.
Okay.
Und zwar, einer der Hauptgründe ist Haftung. Das ist in dem Bereich, wo Wasser fließt, extrem heikel. Da muss man tierisch aufpassen. Wenn wir, ich sag mal, einem Laien zeigen, wie ein Produkt montiert wird, der macht einen Fehler und hat einen Wasserschaden, dann kommen Haftungsfragen auf. Ja. Das ist gefährlich. Und das ist auch eine Hürde generell der gesamten Branche, wo sich viele vorscheuen. Also es gibt da Lösungen und Dienstleister, die das Thema so ein bisschen entzerren. Das ist aber in meinen Augen nicht optimal. Nichtsdestotrotz kann man natürlich anhand der Produkte, könnte man mit einem Haftungsausschluss arbeiten, dass man darauf hinweist, dass das Produkt durch Fachpersonal montiert werden muss. Und wer sich dann nicht dran hält als Endkunde, der ist aus der Haftung raus. So, ja. Das könnte man so machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nur wenn man parallel im Bereich Montage-Content investiert, wäre das, glaube ich, das falsche Signal. Wenn man selber ja quasi den Fachinstallateur als Partner sieht. Also das ist ein recht heikles Thema. Muss man ganz klar so sehen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass das Fachpersonal so oder so benötigt wird, weil es natürlich auch Produkte gibt, die unterputzt sind. Also Duschsysteme, die in der Wand verbaut werden müssen. Also ich kann auch mal ein Beispiel nennen. Wir haben auch diverse Duschsysteme mit Elektroinstallation in der Decke. Dann hast du Farbenspiel in der Dusche, verschiedene Strahlarten, kannst du teilweise, oder es gab auch ein Produkt, das konnte man per Sprachsteuerung steuern und so weiter. Da gibt es die wildesten Dinge. Ich traue das keinem Laien zu, selber zu montieren, zumal da auch eine gewisse Montagefähigkeit erforderlich ist, was so die Statik in der Decke angeht, muss ich sagen, weil ich kann sowas nicht in der Rigipsdecke verbauen. Das sollte ein Profi machen und das betrifft einige Systeme. Ne? Und deswegen, dafür wird das Fachpersonal benötigt, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Online-Anbieter, die sich in dieser Branche spezialisiert haben oder die halt dort sehr erfolgreich unterwegs sind, wie jetzt zum Beispiel ein Reuter oder ein Megabart oder auch andere Shops, die da schon einen guten Job machen. Das ist also ein Indikator dafür, dass der Online-Kanal auch für diesen Produktbereich eine gewisse Relevanz hat.
Ja.
Und naja, gewisse Relevanz ist vielleicht ein bisschen untertrieben, eine starke Relevanz hat.
Auch bereits ja schon durchaus hatten vielen Teilen, muss man auch sagen.
Ja, richtig.
Ja.
Also man muss da sehen, dass man natürlich einen Kundenkreis erreicht über diesen Kanal, der nicht der klassische Bauherr ist. Das heißt, auf der Baustelle oder in so einer Neubauplanung, da tritt der E-Commerce dann nicht in Erscheinung. Also manchmal auch, weil sich dann irgendjemand dann Produkte günstig kauft und die dann dem Installateur in die Hand drückt, der dann im schlechtesten Fall sagt, ach nö, mach ich nicht, hast ja nicht bei mir gekauft. Ich glaube, und das wurde mir auch schon von Kundenseite jetzt mehrfach bestätigt, dass der Großteil der Umsätze, die dort laufen, wie auch übrigens bei anderen Marken über die Marktplätze zum Beispiel, dass das eine Ersatzrenovierung ist. Das bedeutet, mir geht eine Armatur kaputt, ich brauche eine neue und das macht man online. Ich meine, darüber müssen wir gar nicht groß reden, wir kennen das ja, ne? Das machen wir ja teilweise als Endkunde genauso.
Da können wir ja schon mal direkt in eine, ich glaube, in ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Thema, was total unterschätzt wird total unterschätzt wird, und zwar in das Thema Sortimentsauswahl, Sortimentsstrategie einsteigen. Das glaube ich bei Dornbach durchaus interessant ist, weil wir haben es vorher schon gehabt, durchaus Luxusartikel etc. etc. Ob ich die online, können wir vielleicht noch drüber sprechen, aber dann auf einem Marketplace wie einem Amazon und ähnliches kaufe. Ich glaube, das wird interessant. Was sind da deine Gedanken insgesamt zum Thema Sortimentstrategie? Wie würdest du es grundsätzlich angehen? Was siehst du da als wichtig an? Und vielleicht auch, was hast du da für Ideen bei Dornbach?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich jetzt nicht im Detail auf meine Pläne bei Dornbach eingehen möchte, weil das natürlich irgendwo auch so ein bisschen unsere Wettbewerbsvorteile wegschmelzen lassen könnte.
Deswegen habe ich extra noch gesagt, vielleicht auch.
Genau. Grundsätzlich muss man sich halt überlegen, und das war ja auch meine Herausforderung jetzt zum Start meiner neuen Perspektive dort. Wobei ich hole erstmal vorher noch mal ein bisschen aus und sage einfach, bei Dornbracht ist es so, und das ist wichtig, das kann ich auch sagen, es gibt kein wirkliches E-Commerce-Geschäft momentan. Mhm. Es gibt einige Partner, mit denen gearbeitet wird. Das sind wirklich nur Online-Shops, aber auch nur eine Handvoll. Es gibt ein Marktplatzgeschäft, das aber nicht von Dornbracht gesteuert wird, sondern klassisch über verschiedene Seller gemacht wird, die größtenteils die Ware über den Großhandel beziehen. Mhm. Es gibt aber von Dornbracht-Seite aus kein Vendor-Geschäft, es gibt kein Seller-Geschäft etc. Das ist natürlich eine tolle Ausgangslage, weil man natürlich frei planen kann. So, das heißt, ich bin nicht auf irgendwelche Umsätze von einem Vendor angewiesen. Mhm. Ich kann halt einfach mal die Gedanken frei kreisen lassen. Mhm. So, und genau das ist meine Ausgangslage. Das heißt, mir steht die Welt komplett offen. Und dementsprechend kann ich auch frei planen. Das ist eine tolle Sache. Aber man muss natürlich überlegen, okay, wir haben ein Sortiment von, ich weiß nicht wie viel, 1000 Artikeln. Wenn ich die Ersatzteile mit dazu nehme, es können an die 30.000 Artikel sein. Also wie gesagt, Ersatzteile gehören dazu.
Sind Ersatzteile grundsätzlich spannend?
Total.
Ja, eben, total. Haben wir schon gedacht. Ja.
Auf jeden Fall habe ich einen riesen Wust an Produkten. Aber wie ich ja schon sagte, haben wir halt auch viele Produkte, die nicht vom Laien quasi montiert werden können. Ja. So, und dementsprechend war natürlich der erste Schritt, sich zu überlegen, okay, welche Produkte kommen in Frage? Ja. Und wir brauchen eine Clusterung. Mhm. Und wir haben das Produktsortiment genommen und es geclustert nach Montageaufwand. Es gibt drei Cluster. Das eine ist DIY, heißt für mich Laienmontage. Dann gibt es den zweiten Cluster semi-professionell. Das heißt, ja, Handwerker, aber jetzt kein Klempner vielleicht. Also jemand, der Ahnung hat. Mhm. Und dann gibt es Profi. Also Profi ist dann wirklich Duschsysteme, Unterputzthemen, die halt wirklich sehr komplex sind. Und diese Clusterung ist dahingehend wichtig, dass ich natürlich überlege, wie fokussiere ich meine Aktivitäten? Das ist nicht anders möglich bei der Vielzahl an Artikeln, die wir haben. Ich muss natürlich gucken, ja, ich habe gewisse Kapazitäten, aber ich habe, ich sage jetzt mal 30.000 Artikel. Wo setze ich meinen Fokus drauf? Und genau deswegen ist die Clusterung da. So, und anhand der Cluster kann ich dann weitere Schritte durchdenken. Und jetzt müssen wir ein bisschen weg von der Dornbracht-Thematik.
Ich habe schon drauf gewartet. Ein
bisschen allgemeiner halten.
Ja, ich habe schon drauf gewartet.
Ja, weil, wie gesagt, da bitte ich um Verständnis. Ich möchte mir hier nicht irgendwie in die Karten schauen lassen, bin ich ehrlich. Aber wir, so ein Business Case, wie wir den haben, haben viele Unternehmen.
Ja.
Muss man echt sagen. Wobei natürlich, ich glaube, ein Großteil im schlimmsten Fall schon einen Vendor-Account hat, der eine relevante Umsatzgröße hat.
Total entscheidender Unterschied. Total entscheidend.
Definitiv. Ja. Und das ist übrigens das besonders Reizvolle bei Dornbracht, dass es das eben nicht gibt, muss ich gestehen.
Das habe ich vorhin schon gedacht,
genau,
wenn du das nicht
sagst. Ich habe das ja bei Glaskoch live erlebt. Und da können wir nachher auch gerne noch mal ein bisschen detaillierter zusprechen, was die Vorteile sind und wann ein Vendor-System überhaupt noch Sinn macht heutzutage.
Das haben wir vorher schon aufgeschrieben, ja.
Perfekt. Auf jeden Fall kann ich dann, wenn ich mir überlegt habe, welche Produkte sind denn überhaupt E-Commerce-fähig, kann ich, was übrigens nicht nur jetzt mal außerhalb der Sanitärbranche oder Montagebranche gedacht, können das auch andere Faktoren sein, wie Versandfähigkeit. War bei Glaskoch ein großes Thema, also Leonardo.
Ja.
Wenn man Gläser versendet, muss man andere Dinge beachten, als wenn ich wie bei Arbus ein Schloss verschicke. Ist recht komplex. Auch das kann natürlich Sachen rauskicken aus so einer gewissen Sortimentstrategie. Ne?
Das definitiv ist der absolute, der erste, der entscheidendste Faktor, erstmal E-Commerce-Fähigkeit. Vollkommen absolut.
Ja, was übrigens auch für, ja, im gewissen Maße auch für den Content gilt. Kriege ich die USPs des Artikels überhaupt kommuniziert? Wenn das bei einem Produkt schwieriger ist, wäre das für mich auch ein Grund, das Produkt nach hinten zu schieben in meiner Fokussierung. Auch ein gutes Beispiel ist wieder Glaskoch. Wenn man mal versucht, Glas zu fotografieren, das ist teilweise sehr herausfordernd und erfordert ein gewisses Know-how und auch einen gewissen Einsatz.
Ja.
Wenn ich einen Artikel habe, der nur eine kurze Lebensdauer hat, weil es ein zeitlich begrenzter Artikel ist, so wie so ein Ostergläser-Set, mit einem Ostermotiv, dann muss man halt sich hinterfragen, macht das Sinn? den Artikel überhaupt mit aufzunehmen? Ja. Oder setze ich nicht lieber den Fokus auf andere Produkte, die einen längeren Produktlebenszyklus haben?
Investiert weil, da mehr Budget, mehr Zeit etc.
Logisch, ja, und ein Artikel muss ich auch erstmal, ich sag mal, der muss reifen. Ja, also ja, wer mit Amazon schon mal gearbeitet hat, weiß, dass ein Artikel, nur weil ich den jetzt gerade anlege, da heißt das nicht, dass der läuft. Dafür muss ich einiges investieren.
Da brauche ich einen sauberen Launchplan, da muss ich mal mindestens, kommt auf die Branche drauf an, kommt auf die Kategorie drauf an, jada, 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 aber mal unter 6 Wochen brauchen wir uns gar nicht relevant unterhalten, im Normalfall.
Ja, und ich muss permanent am Ball bleiben, ich muss den Artikel monitoren, ich muss optimieren, wo es nur geht, weil ich natürlich auch nur optimieren kann, wenn ich Feedback seitens Amazon bekomme über die Performance des Artikels. Da hilft natürlich jegliches Analyse-Tool, das man da für nutzen kann. Ja, also es gibt viele Punkte zu beachten. Und das ist so in meinen Augen immer der erste Schritt, bevor ich irgendwas mache, dass man sich erstmal überlegt, okay, wie ist denn das Setup, was habe ich denn?
Ja.
Aber das ist vor allem die Unternehmensseite, die relevant ist. Ne? Was habe ich auf Unternehmensseite? Und das betrifft einerseits natürlich die Produkte, Versandfähigkeit als solches. Man muss auch da übrigens aufpassen, dass man sich nicht leiten lässt von stationären Verkaufszahlen. Das ist leider auch meine Erfahrung gewesen immer, dass das viele Unternehmen machen, dass die sagen, ja, hier in dem und dem Kanal ist das aber unser Topseller. Das heißt nicht, dass das online ein Topseller wird. Man darf, ist andersrum genauso, dass Artikel, die stationär schlecht laufen können, online total durch die Decke gehen. Man muss immer beachten, dass gerade im B2B-Sektor der Einkäufer eine Art Vorentscheidung trifft auf seine, ja, oder anhand seiner Meinung und seiner Einschätzung. Das sind subjektive Faktoren, die sind nicht objektiv. Dementsprechend in meinen Augen auch nicht belastbar. Wenn ein Einkäufer sagt, okay, jetzt mal, um im Textilbereich zu bleiben, das Hemd hat nicht meine Farbe, dann kauft das nicht ein, dann ist es nicht gelistet. Dementsprechend kann es nicht funktionieren und könnte ein Rockrepierer sein. Es kann online komplett anders aussehen. Deswegen muss man genau gucken, dass man sich von sowas nicht verleiten lässt. Weil nur weil stationär ein Artikel ein Topseller ist, heißt das nicht, dass er online auch ein Topseller wird. Das kann andere Einflussfaktoren haben. Da sollte man ganz offen dran gehen und die Gedanken auch frei kreisen lassen, um es mal wirklich so zu sagen, und mehr mit einer externen Brille drauf gucken. Was könnte denn, was sind die USPs des Artikels? Was könnte dem Artikel denn, oder was könnte dem Endkunden denn an diesem Artikel besonders gut gefallen? Was ist die Relevanz? Oder gibt es sowas am Markt schon zuhauf? Oder ist das was Besonderes? Wie ist der Nutzen davon? Kann ich den Nutzen vielleicht besonders herausstellen? Das sind natürlich dann Themen, die ich in meinem Content irgendwie auch entsprechend abbilden muss. Deswegen immer mit Nutzen arbeiten. Ganz wichtig. Und dann kann das funktionieren. Also das zum Thema Auswahl intern. Natürlich kommen aber auch IT-Themen dazu oder außerhalb der Versandfähigkeit auch andere Logistikthemen. Das muss man alles beachten. Aber das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen auch teilweise unterschiedlich. Also es gibt da keine One-Size-Fits-All-Lösung. Man muss da einfach gucken, was passt auf den jeweiligen Business-Case des Unternehmens. Das ist das Relevanteste. Ne?
Total. Und ich glaube aber auch insgesamt, die Frage ist auch die Menschenstrategie. Ich glaube, die wird ganz oft viel zu spät gestellt. Ich glaube, die wird ganz oft aber auch falsch beantwortet und ich glaube, die wird viel zu selten hinterfragt, weil sowas verändert sich zwangsläufig, der Markt verändert sich, im Unternehmen selbst verändert sich etwas etc. etc. Also ich glaube, so die Menschstrategie, das ist more or less die Basis, wir kommen gleich noch zu einer anderen Basis, aber das ist eine der Basen am Ende des Tages, auf die ich aufbaue, deswegen ist das eine ganz kriegsentscheidende Fragestellung, wo ich ganz grundsätzlich genau mit eben genannten Themen anfangen muss, E-Commerce-Fähigkeit etc. etc. etc., aber eben auch am Ende des Tages das auf meinen individuellen Case anwenden muss.
Ja, und man muss auch gucken, manche Unternehmen, da prallen ja Welten aufeinander. Also viele haben nicht das komplette E-Commerce-Verständnis. Das muss man teilweise, da muss man auch in die Köpfe der Leute rein, um denen zu erklären, dass es nicht immer Sinn macht. Was woanders vielleicht funktioniert, das ist ganz wichtig. Was mir aber auch aufgefallen ist in der Vergangenheit, ist, dass viele subjektive Ausschlusskriterien da einfließen. Zum Beispiel, den Artikel will ich online nicht sehen. Das sind immer so Sätze, die hört man gerne mal im deutschen Mittelstand. Das ist aber Quatsch, weil man hat das teilweise nicht immer in der Hand. Die Warenflüsse heutzutage, gerade europaweit, sind kaum zu kontrollieren. Dementsprechend und wie gesagt, das sind meine Erfahrungen, die habe ich leider auch schon, oder quasi, solche Diskussionen habe ich schon sehr oft geführt, man kann so etwas nicht stoppen. Wenn ein Artikel über irgendeinen Kanal angeboten wird, in, um nochmal hier vielleicht das Dornbrach-Beispiel zu nehmen, über einen Großhandel in den Markt gelangt, dann habe ich nicht in der Hand, dass der Artikel nicht auch online stattfindet. So, dementsprechend sind Aussagen wie, ich möchte den Artikel nicht online sehen, eigentlich nicht zielführend, weil der Artikel so oder so online auftaucht. Man sollte aber gucken, dass, wenn man ein Markenhersteller ist oder quasi Markenanbieter ist, dass natürlich die Marke an jedem Touchpoint auch entsprechend präsentiert wird. Wenn ich
da, wo der Kunde ist.
Genau, aber überall. Aber wenn ich jemandem anders die Hoheit über meine Listings quasi oder die Listings als solches lasse, dann wird das meistens nichts. Weil logischerweise hat, und wenn es jetzt so ein Hinterhofhändler ist, gibt es leider halt auch zuhauf, die haben nicht im Ansatz die Intention, die Marke markengerecht zu präsentieren. Das heißt, ein Artikel, der vielleicht ein recht relevantes Zugpferd ist in anderen Bereichen der Marke, wird dort halt in einer abgrundtief schlechten Wahrnehmung dargezeigt. Also,
was aber das schlecht für die Marke und natürlich auch für die Kaufwahrscheinlichkeiten damit
natürlich.
E-Commerce-Umsätze.
Richtig. So, und das ist halt das Thema. Deswegen darf man sich da nicht limitieren. Nichtsdestotrotz muss man halt gucken, wie geht man vor. Und manchmal kann es auch zielführend sein, so wie jetzt, wie gesagt, was ich meinte mit der Clusterung, dass man sich auch erstmal nur auf ein kleineres Sortiment beschränkt und gar nicht erst alles in den Fokus setzt, sondern je nach Kapazitäten, die man hat, auch 100%. Einfach mal mit einem kleineren Sortiment 100%. Anfängt. Und ja, also man kann natürlich auch gucken, welcher Artikel kann strategisch für mich relevant sein, welcher Artikel hat generell eine hohe Profitabilität. Es gibt ja verschiedene Kriterien, die da zur Auswahl des Artikels führen können. Aber da darf man sich nicht Angst und Bange vormachen. Also wenn ich jetzt hier über 30.000 Artikel spreche und jetzt hypothetisch gesagt, wir gehen online, dann wird das nicht mit 30.000 Artikeln im ersten Schritt sein. Das kann keiner bringen. Und selbst wenn, wäre das nicht gut, weil die Artikel dann halt einfach nur mit Basislistings angelegt werden, um jetzt mal den Amazon-Case kurz zu nehmen. Und dann bin ich nicht performant. Das bringt mir gar nichts.
Total.
Ja, also und im System irgendwo in der Dunkelheit verschwinden, dann brauche ich die Arbeit nicht machen.
Absolut, 100%. Ich glaube, das kann man schon fast als Standardvorgehen, glaube ich, nehmen. Also eines der Kernthemen, glaube ich, Sortimentstrategie, das man auf jeden Fall mitnehmen kann, auf jeden Fall nicht sofort mit allem starten, sondern egal welche Kriterien, ob das dann Topseller, nicht aus dem Stationären, potenziell auch aus dem Stationären, aber nicht nur mit dem reinen Blick auf das Stationäre, ob das neue Artikelsegment, neue Artikel sind, ob das ganz gezielt ausgewählte Artikel sind, die wo der Wettbewerb auf Amazon oder im E-Com allgemein oder vielleicht sogar auf dem einen Markt was spezifisch schlecht ist oder ähnliches, am Ende des Tages eine kleine Menge an Artikeln, eine kleine Menge an SKUs zum Start, 100%.
Richtig.
Das ist, glaube ich, total entscheidend.
Ja, es hängt, also auch da, man muss immer, das ist ein sehr komplexes Thema, man muss natürlich auch da differenzieren, sind es Varianten, also das sollte ich auch noch dazu sagen, wir haben unsere Clusterung nämlich auch noch nach Parent und Child sortiert, weil wir aufgrund der Oberflächen natürlich viele Varianten haben, das heißt, wir haben eine Armatur und viele verschiedene Oberflächen. Ne? Das bedeutet, ich habe eine Parent SKU und zig Child SKUs. Das kann das Ganze natürlich auch noch mal etwas verschlanken, weil natürlich der Aufwand, eine Variante anzulegen, bedeutend geringer ist als für eine Parent. Und dementsprechend natürlich auch die Pflege viel einfacher ist, ja, weil ich nur noch irgendwo Kleinigkeiten in der Anpassung vornehmen muss. Bei Parents und Childs, da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt machen wir schon wieder einen Exkurs hier zu Amazon so nebenbei. Man kann damit toll spielen, muss man sagen. Also wir haben bei Glaskoch damit sehr erfolgreich gespielt.
Jetzt müssen wir aufpassen.
Ja.
Nee, ich glaube, Varianten ist es, da kann man total verkünsteln. Gerade wenn ich von der Sortimentstrategie gerade einen Start oder einen Beginn oder so spreche, keep it simple. Ich glaube, die 80-20-Regel trifft auch hier in den meisten Fällen zu. Klar, mehr Auswahl, höhere Conversion etc. darf ich nicht vergessen, keine Frage, aber am Ende des Tages wird dann doch irgendwie nur 20% zu 80% gekauft. So, das, dahinter steckt ja nochmal ganz viel. Da gibt es einen riesen Pflegeaufwand, da zerhaut es auch mal was und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, da kann man sehr viel verkomplizieren, wenn man auch was gewinnen kann damit, wenn man eine saubere Variantenstruktur hat und auch entsprechende Varianten hat, die der Konkurrent vielleicht auch nicht hat, etc. etc. Aber auch hier kann ich ja analytisch hergehen, muss ja nicht irgendwie Tests fahren, kann ich, aber im Normalfall kann ich ja vorher, wo sind wirklich Suchvolumen dahinter, wenn nach dieser spezifischen Sache gesucht wird, Farben zum Beispiel, das ist ganz typisch, das wird natürlich oft gesucht, aber ich kann natürlich auch gucken, was verkaufen Konkurrenten relevant oder eben auch nicht und die dann entsprechend nicht zu listen. Aber lass uns trotzdem ganz kurz in das zweite Thema reingehen. Das finde ich schon interessant, auch wenn wir da vielleicht punktuell ein bisschen aufpassen sollten, aber ich glaube, das ist schon spannend, was sich denn alles im Long Run mit so Varianten machen kann. Also ich kann ja, wie hast du es gerade genannt? Spielen.
Spielen.
Man kann ziemlich viel spielen. Was genau meinst du damit zum Beispiel?
Ich hatte zu meiner Anfangszeit bei Glaskoch eine intensive Diskussion mit jemand anders aus der Branche, ob Varianten zielführend sind oder nicht. Und zwar war die Aussage, wenn ich die Varianten einzeln anlege und nicht zusammenführe, also das heißt, keine Childs bilde, sondern alles als Parent anlege, habe ich natürlich eine viel bessere Übersicht bei den Suchergebnissen.
Total.
In der Theorie? Das ist total, ja, genau, in der Theorie. Wobei, auch in der Praxis. Man muss gucken, für welchen Case passt es. Mhm. Bei uns war es so, bei Glaskoch, da wurde ich eines Besseren belehrt, weil ich auch der Meinung war, umso mehr wir als Parent anlegen, desto besser. Aber die Variantenbildung hat sich da total ausgezahlt, weil wir ein Zugpferd hatten, einen totalen Topseller und dahinter eine gesamte Serie an anderen Gläsern stand.
An anderen Arten von Gläsern
auch. Ja, genau. Das heißt, das war ein Weißweinglas, ein mega Topseller und wir haben alles nachher der gesamten Serie, die auch weiter ausgebaut wurde immer, als Variante angelegt und die haben natürlich direkt vom Traffic profitiert.
Also was waren die anderen für Gläser?
Der Topseller war ein Weißweinglas und die anderen waren Rotweinglas, Wassergläser, Sektgläser. Die haben natürlich alle von diesem Traffic profitiert, weil das Weißweinglas Bestseller war.
Hammer.
Und ich glaube, das Rotweinglas auch. Also das war auf jeden Fall mega. Und man kann dann natürlich auch andere Artikel hochpushen, also in ähnlicher Form. Wir hatten das mit Kindergläsern gemacht, die wir dann mit Advertising weiter auf den Bestseller-Rank gehievt haben. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch in der Optimierung, dass man dann immer wieder am Artikel bleibt, habe ich ja gerade schon gesagt, und den Content auch bei Kundenfeedback immer weiter optimiert. Das funktioniert sehr gut, plus Advertising. Und wenn man dann Neuheiten hat, die gegebenenfalls, und das haben wir bei Glaskoch gemacht, gar nicht eine richtige Variante sind als solches, sondern grob da reinpassen. Also es waren bei Leonardo Kindergläser, wir haben dann da noch Tassen hinterlegt und so weiter. Die profitieren natürlich gerade in der Neuanlage auch von dem Traffic auf dem Bestseller.
Richtig, Hammer.
Und es ist also ein Träumchen.
Ich habe gerade aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse, das ist ein Teil, also das kann ein Bestandteil, wichtig, wenn das Einzige ist, nicht ausreichend, aber es kann ein Bestandteil sein von einer Launch-Strategie, dass ich mich einfach an Top-Seller-Artikel von mir selber hänge. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ja?
Da muss man sogar ziemlich aufpassen.
Ja, aber in der Theorie kann das ein Mega-Boost sein, wie wir gerade eben gehört haben. Und dadurch kann ich es dann zum Beispiel auch schaffen, Bestseller-Button und so weiter und so fort noch wahrscheinlich zu kommen, was wieder ein Riesen-Boost ist. Ich habe leider die scheiß Zahlen, ich habe mir gerade sogar aufgeschrieben, dass ich das nächste Mal dabei habe. Das habe ich nämlich schon 3-4 Mal im Podcast gesagt. Aber wir hatten mal eine Auswertung gemacht, wie viel Boost es denn gibt, wenn ein Bestseller-Button dahinter ist, sowohl für die CTR und für die CA. Das ist so massiv, es war auf jeden Fall 2 vorne dran, also 20 irgendwas Prozent. Und ich glaube, beim einen war es sogar eine 3 vorne dran, ohne Gewähr. Und es war ein signifikanter Test. Und das, wenn ich mir das mal hochrechne, das ist abartig. Also allein mit CR, das am Ende des Tages spare ich mir damit ganz krass Werbekosten. Und umso höher die CTR, umso günstiger sind meine Klickkosten, meine Relevanz ist höher und so weiter und so fort. Also das ist ein Flywheel, ein klassisches.
Richtig.
Und zwar in die positive Richtung. Das heißt, da kann ich schon, das ist das Schwierige, Entscheidende und gleichzeitig Spannende bei Amazon, dass es so viele kleine Hebel sind, die miteinander verknüpft werden. Deswegen ist, glaube ich, auch kurz Personalwerbung, der Account-Manager-Job bei uns so unglaublich spannend, wenn man genau das als Job hat. Diese kleinen Rädchen, das ist nie ein großes Rad, es sind immer ganz viele kleine und die drehen hier um 360, drehen wir hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen und wenn das alles zusammenfließt und es funktioniert und da muss ich halt nonstop dranbleiben und testen und so weiter und so fort, dann kann das schon ultra was Spannendes draus passieren. Wie gesagt, nur dieser Bestseller-Button macht schon einen Unterschied. Wenn wir uns jetzt angucken, Jetzt weiß ich nicht, ob es ausgerollt worden ist, aber wir machen ja alle zwei Wochen unsere E-Commerce oder E-Commerce, unsere Amazon-News-Folgen. Mhm. Und da kommt ja wirklich auch alle zwei Wochen mehr als genug raus, dass wir die jede Woche füllen können. Und hier gibt es jetzt momentan entweder den Test oder es ist schon ausgeführt, das weiß ich leider nicht mehr. Oder weiß ich nicht, ob sich mittlerweile über den Test hinaus begeben hat, dass es, weil früher war es so, dass ich entweder Bestseller-Button oder Amazon's Choice-Button hatte oder Badge,
sorry. Das heißt jetzt anders, das heißt ja irgendwie beste Wahl oder so.
Ja, stimmt, ja, ja. Aber das gibt es teilweise zusammen, also auf einem Artikel. Da haben wir fairerweise noch keinen Test, aber wir haben dasselbe auch für einen Amazon's Choice damals noch gemacht. Und auch das war weniger, aber auch absolut signifikant, was es an CTR und CR-Boost hat. Und wenn ich das noch zusätzlich bekomme, dann kann da richtig Musik spielen. Und ich glaube, wir hatten es beim Essen, da war dein Satz, Stefan, irgendwie, und wenn es bei Amazon mal läuft, dann läuft's.
Richtig.
Also es schockt, da kann schon wieder was passieren, so und so fort, aber in Summe ist das absolut korrekt. Und das ist genau so ein Beispiel. Flywheel, wenn du in das Flywheel reinkommst, wird super interessant. Wenn du da kommst du nie in Summe rein, aber wenn du mit einzelnen Artikeln da reinkommst.
Also ich muss auch sagen, das ist jetzt eine radikale Aussage.
Ja.
Aber die muss ich treffen, weil das war meine Vorgehensweise immer. Wenn ich einen Bestseller habe, der läuft und ich keine Out-of-Stock-Situation befürchten muss, zumindest nicht mittelfristig, dann habe ich das Advertising auf diesen Artikel komplett zurückgefahren und nur noch im Bereich Brand Protection ein bisschen was gemacht, weil der Artikel keinen Boost mehr braucht. Und habe mir dann lieber innerhalb der Daten Artikel rausgesucht, die nicht so performen, wie sie performen sollten oder die auf jeden Fall viel mehr Potenzial haben und die lieber hochgepusht. Weil es ist in der Tat so, ein Bestseller bleibt auch ein Bestseller. Das ist das Interessante. Ein Bestseller bekommt man wirklich nur vom Thron gestoßen, wenn eine Out-of-Stock-Situation eigentlich besteht und der Artikel dementsprechend absackt, weil er einfach aufgrund des Bestsellers automatisch verkauft wird. Oder ein Konkurrent so ein innovatives Produkt hat, dass er mich einfach auf der technischen Ebene überholt. Aber normalerweise ist ein Bestseller nicht vom Thron zu stoßen, weil er sich immer wieder selber, wie du ja auch richtig sagst, immer wieder selber weiter nach oben pusht, ja, weil er wird durch ein Bestseller-Badge einfach weiter besser verkauft als die anderen, durch die höheren Verkäufe realisiert Amazon eine höhere Relevanz, dadurch wird er immer weiter nach oben gepusht, ne? Und das ist das Gute, deswegen muss man, ist es dort auch nicht immer notwendig, das Advertising weiter in dem Maße zu machen, sondern lieber, das war immer mein Ansatz, andere Artikel weiter hochpushen.
Ja.
Deswegen sollte man auch immer eine Kategorieanalyse fahren. Auch nochmal ein Tipp am Rande. Man kann auch mal Kategorien sich ansehen, die man nicht direkt so auf dem Schirm hat.
Oh ja.
Ja, also, sondern die thematisch passen könnten. Man muss aufpassen, dass man nicht in irgendwelchen Kategorien listet, die thematisch überhaupt nicht passen. Das wird Amazon nicht mögen.
Freundlich ausgedrückt.
Wie bitte?
Ja, freundlich ausgedrückt.
Also die werden ja auch immer pfiffiger, die Kollegen. Also das muss man ja wirklich sagen. Wir hatten bei Glaskoch leider mal die Herausforderung, dass in Q4 auch irgendwie das Content-Thema nach oben gepusht wurde, seitens Amazon, und man der Meinung war, so, jetzt überprüfen wir mal alle Produktbilder. War blöd, wir hatten nämlich gerade einen riesigen Austausch der Fotos angestrebt mit Hero Images, ist bei Gläsern natürlich toll, du hast ein Glas, das ist natürlich recht groß dann abgebildet im Freisteller, und rechts hatten wir so ein Reiter, da stand dann drauf Weißweinglas und darunter 6 Stück. So, aber laut Amazon-Richtlinie muss ich ja 6 Gläser abbilden.
Richtig.
Sieht nur total bescheuert aus, weil es auch Glas ist. Glas auf Weiß sieht total blöd aus.
Ja.
So, und keiner weiß was. Weißweinglas, Rotweinglas und, ne. Auf jeden Fall hat Amazon uns dann in Q4 einfach mal alle Artikel oder alle Bilder rausgeschmissen. Alle. So. Im gesamten Sortiment, sollte man übrigens auch mal beachten. Deswegen, seid vorsichtig, Leute.
Ja, auch also, da gab es aber mittlerweile eine ganz spannende Neuerung. Da hatten wir vor 4 Wochen einen Podcast. Das wird mittlerweile anders gehandhabt. Jetzt gerade fürs Q4 ganz interessant. Von dem her das noch kurz mit reingeworfen. Aber absolut, ich glaube, Hero Inches ist insgesamt ein super entscheidendes Thema.
War mega, hat leider nicht funktioniert. War dann aber zweites Bild. Also ging dann auch, haben wir dann damit gearbeitet. Aber trotzdem schade. Naja.
Also das ein ehemalige Hauptbild oder das ehemalige Hero-Image mit dem Glas groß drauf,
ja,
und rechts davon diese Icons, in dem Fall waren es ja, ist dann das zweite Galeriebild
oder
in dem Fall das erste Galeriebild geworden.
Ja, also wär zu schade gewesen, die nicht zu verwenden. Waren halt auch einfach wahnsinnig performant. Also muss man sagen, wir haben halt gemerkt, als die Bilder quasi hinterlegt wurden, ging es ab. Mhm. Logischerweise, ja. Du kannst halt super auf dem Handy, wo du halt eh nicht so ein großes Display hast, auf der Couch direkt sehen, was Sache ist. Und du siehst das Produkt auch einfach in viel größer, ohne dich direkt erstmal durch die gesamte Bildergalerie sliden zu müssen. Also das war super.
Ja, das, ich glaube, das geil, das hat es, ich sag's immer wieder, aber ich finde das einfach so unendlich entscheidend. Du hast gerade gesagt, Hero Images, unglaublich performant. Das kann ich ja, das muss ich eigentlich, zumindest bei Topsellern, eigentlich schon fast provozieren, dass ich da regelmäßig diese verdammten AB-Tests mache, weil da kann ich so viele verschiedene Sachen probieren, wenn es dann auch rausgeschmissen wird. Das Risiko sollte man, glaube ich, in den meisten Fällen immer individuell zu betrachten, aber in den meisten Fällen eingehen, weil da schlicht und ergreifend so viel mehr rauszuholen ist, ohne dass ich einen halben Euro Adspend investieren muss. Klar, der Content muss auch produziert werden, so wird keine Frage, aber wir haben die Möglichkeit.
Ja, richtig. Und im Endeffekt wird man ja nicht abgestraft. Wenn man eng monitort, ist die Gefahr recht gering, weil zur Not schmeißt Amazon das Bild raus. So, dann, wenn ich das recht schnell mitbekomme, habe ich dadurch keinen Verlust.
Voll.
Muss man wirklich sagen. Und ich sag auch nicht ab. Also das ist natürlich wichtig, wenn man testet, dass man da ganz, ganz eng dran bleibt. Natürlich. Aber ansonsten, ja. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube
ich. Ich habe noch zwei Add-ons. Und zwar, ich glaube, du hast gerade auch nochmal das Thema gesagt, hey, wenn wir zum Beispiel ein Bestseller-Batch haben, wenn wir den Artikel relevant etabliert haben, dann fahre ich die Werbung relevant zurück. Ich glaube, das ist auch Haken dran, 100% bin ich total bei dir.
Bei den Bestseller-Asins.
Es ist absolut, genau, bei diesen Artikeln und dann vielleicht das Budget sogar shiften, dass ich ihn auf dasselbe Niveau bekomme. Ich muss den normalen Artikel unendlich eng monitoren, dass ich den, der hat schon ein gewisses Risiko, dass er wieder abfällt, auch wenn er in den Flywheel reinkommt und so weiter und so fort, das muss ich eng monitoren, aber dass ich dann eben die Werbung reduziere, dass ich vor allem nicht paid vor meinem Organic-Artikel, wenn er ausreichend weit vorne platziert ist, nicht vor meinem Organic-Artikel bin, sondern paid nach meinem Organic-Artikel bin, das muss ich immer individuell betrachten und so weiter und so fort, aber dann spare ich mir einfach so unendlich viel Werbekosten und mache so unendlich viel mehr Deckungsbeitrag, das ist total entscheidend.
Richtig. Man kann natürlich, gut, Thema Advertising, wir waren ja noch bei der Sortimentstrategie eigentlich. Yes. Ja, aber man kann da ganz viel mitmachen. Das ist ein ich hoffe, dass das auch wirklich jeder, der es nutzt, so versteht. Mhm. Es ist ein ganz, ganz scharfes strategisches Schwert. Mhm. Das muss ich aber auch so einsetzen. Also ich habe auch schon Unternehmen erlebt, die mit der Gießkanne Budgets verteilen. Das ist aber nicht zielführend. Und ein ACoS ist auch nicht immer die maßgebende Einheit nachher, weil
also allein das ist falsch.
Wie bitte?
Alleinig.
Definitiv. Und ich muss den ACoS immer ins Verhältnis zu meinem Ziel setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte den Artikel in der Sichtbarkeit nach oben bringen, da habe ich tendenziell einen schlechteren ACoS. Aber wenn der Sales Rank steigt, dann habe ich ja doch ein Ziel erfüllt. Und man muss aufpassen. Also deswegen mag ich keine Ziele wie, ich hätte gerne grundsätzlich einen ACoS von. Das ist nicht zielführend. Eigentlich auch da muss ich eine Clusterung vornehmen.
Total.
Ne? Also, und sagen, hier dieser Artikel oder dieser ASINs, bei denen verfolge ich folgendes Ziel, bei denen einfach nur Erhalt der Position.
Exakt.
Und dann sind wir im strategischen Bereich. Und genauso sollte man Advertising sehen. Also Advertising ist nicht nur dazu da, Verkäufe zu generieren, sondern Advertising ist in meinen Augen, also natürlich ist es ein ganz relevanter Punkt, gar keine Frage, ist aber auch dazu da, andere Probleme oder Herausforderungen, die man hat, zu lösen. Wie gesagt, Produktlaunch, Sichtbarkeit generell, Underperformance. Da gibt es so viele Themen, auch das muss man natürlich individuell betrachten, aber da kann ich immer nur an jeden appellieren, macht euch Gedanken und guckt, welches Ziel verfolge ich denn beim Advertising, bei welcher ASIN. Ja, und auch da macht eine Clusterung oftmals Sinn.
Ja. Ich glaube, Produktleben, also was wir machen, das ist im Prinzip ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, und das finde ich auch notwendig, egal, ob ich es mit Agentur mache, selber mache, völlig egal. Intern total egal. Ich kann nicht einen Pauschal-ACoS nehmen, das ist ja das, was du gerade, glaube ich, gemeint hast, oder auch einen Tacos wegen mir, kann ich auch nicht nehmen. So, ich muss den nach Produktlebenszyklen eigentlich am Ende des Tages anordnen.
Ja, auch
ich
das.
Launch-Artikel, bla bla bla. Und da muss ich verschiedene Ziel-Tacos-Werte am Ende des Tages haben, weil das muss entsprechend dem Ziel sein.
Richtig. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche Brandplatz, ist ein ACoS auch nicht immer zielführend, weil es geht ja darum, einfach die Slots zu belegen. Es geht ja darum, einfach die Slots zu belegen mit meinen Artikeln. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte.
Ja. Total.
Aber da Da seid ihr auch die richtigen Ansprechpartner für.
Ich hoffe, das sollten wir auf jeden Fall sein. Weißt du was, ich glaube, ich würde hier unseren Cut sehen. Ich habe mir nämlich schon fast gedacht, ich habe das schon vorher zu Anna bei uns intern gesagt und auch zu dir schon gesagt, Stefan, ich bin mir 100% sicher, dass der Podcast gezweiteilt wird und genau das würde ich hiermit machen, weil ich glaube, es ist super spannend. Ich habe noch ein großes Thema, das ich gerne anreißen würde. Deswegen würde ich jetzt einen Cut machen und dann laden wir wahrscheinlich 2-3 Tage später ohne Gewehr, das entscheidet bei uns am Ende die Anna, werden wir das zweiteilen und damit würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal für die. Ich habe echt nochmal einige Themen, immer wieder Fragen ja mitgeschrieben, für alle, die es auf YouTube sehen, für die durchaus vielen super interessanten Insights und verabschiede mich für die Folge und wir hören uns morgen oder übermorgen wieder in der zweiten Folge, wo wir jetzt gleich zum Beispiel über Themen wie ein Zello, wie ein Vendor, wann mache ich was, warum mache ich es, vielleicht auch ein Hybrid oder ein Hybridmodell, vielleicht auch noch ein drittes Modell, wie hast du vorher genannt, Hybrid-Hybridmodell oder ähnliches.
Nichts ist unmöglich, sage ich immer. Richtig. Nichts ist unmöglich, sage ich immer.
Richtig. Und vielleicht noch ganz spannend für ganz viele, werden auch auf jeden Fall noch das Thema anschneiden. Das hatten wir vorher schon mal ganz kurz, im Rahmen des Möglichen zumindest. Wie arbeite ich denn mit Händlern, die meine Artikel mitverkaufen? Sehr Amazon-spezifisch beides natürlich, aber ist am Ende des Tages ja auch primarily ein Amazon-Podcast. Deswegen.
Ja, wobei auch da, das kann man auch adaptieren teilweise. Das ist ja das Schöne an Amazon,
ja, fair, muss ich ja, okay.
zum Abschluss sagen. Ja. Das Tolle bei Amazon ist immer, dass die Benchmark. Ich sage mal, komplizierter geht's nicht. Mhm. Wenn ich Amazon beherrsche, habe ich grundsätzlich auch keine Probleme mit anderen Playern und 100%. Marktplätzen. Das muss man einfach sagen. Deswegen kann man 100%. Vieles auch irgendwie total. Adaptieren.
Aber deswegen, das beim nächsten Mal. Ja, absolut. Vielen Dank. Ich brauche gar nichts adden. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Bis in 2.